Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Confinity. Ist Bitcoin tatsächlich eine Erfindung, die ein 1000 Jahre altes Problem löst? Ist Bitcoin der Gegenentwurf zum Fiat Money, zum Dollar, zum Euro? Was ist die Story vom Dollar? Was ist das Triffin-Dilemma? Wie geht es weiter? Und ist es möglich, dass die USA einen Bitcoin-Standard adaptieren? Darüber spreche ich heute mit Michael Anton Fischer. Es ist ein wirklich spannendes Gespräch geworden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Es kommt noch ein kurzes Wort von unseren tollen Sponsoren und dann geht's gleich los. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von In Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint, ingoldwetrust.report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Michael Anton Fischer, willkommen bei Was Bitcoin bringt.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist gerade unterwegs in deutschen Landen und sitzt in einem Hotelzimmer. Wir haben es technisch auf die Reihe gebracht und sprechen heute über das Triffin-Dilemma und quasi die Lage der internationalen Währungsordnung, wenn man so will. Also eines meiner Lieblingsthemen und auch eines deiner Lieblingsthemen. Fangen wir vielleicht so an. Wer bist du und wie kommst du zu dem Thema jetzt? Also was bringt dich zu uns sozusagen?
Ja, also eigentlich bin ich Ingenieur vom Beruf, aber schon seit Jahren fasziniert von Ökonomie und Ökonomik. Und gerade in der Bitcoin-Szene kennt man mich dafür, dass ich die Bücher von Argentarius zum Teil bereits ins Englische übersetzt habe, am Rest noch arbeite. Und ich denke, also das bekannteste Buch ist Vom Gelde, wo eben Alfred Landsburg unter seinem Pseudonym Argentarius beschreibt, sehr verständlich, wie aus seiner Sicht Geld funktioniert. Er hat aber noch mehr Bücher geschrieben. Und was er sehr schön beschreibt, aus meiner Sicht besser als jeder andere, sind gerade so die Zusammenhänge, wie sich Geld im internationalen und nationalen Zahlungsverkehr verhält, insbesondere wenn man weggeht so langsam von dem Goldstandard hin zu Fractional Reserve und dann zu Fiat-Geld, was eben gerade für dieses Triffin-Dilemma eigentlich auch das Entscheidende ist.
Gut, da müssen wir jetzt kurz ausholen, um bei den Begriffen niemanden zu verlieren. Ja? Triffin. Wer ist Triffin?
Ja, also das Triffin-Dilemma im Prinzip ist eigentlich, also aus meiner Sicht schon ein falscher Begriff, aber Triffin-Dilemma im Prinzip sagt man, dass wenn eine Nation, wie jetzt aktuell seit den 40ern eben, seit der Bretton Woods-Konferenz die USA, die Weltleitwährung stellt, dann hat sie einen Interessenskonflikt zwischen ihren kurzfristigen nationalen und den langfristigen internationalen Interessen. Und im Prinzip wird das so dargestellt, dass die USA eben, um die Welt mit ausreichend Dollar zu versorgen, Geld schöpfen und ins Ausland exportieren muss und dadurch ein Handelsdefizit fahren muss, damit die Welt eben ausreichend mit Dollar versorgt ist. Aber aus meiner Sicht ist schon das Dilemma an sich falsch formuliert aus monetärer Perspektive.
Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber grundsätzlich, also das Triffin-Dilemma kennen wir seit den 60er Jahren, ist benannt nach Robert Triffin, ein amerikanisch-belgischer Ökonom, der sich quasi, der die Welt davor gewarnt hat. Aber in Wahrheit wussten wir wahrscheinlich schon 1944, dass das irgendwann ein Problem wird, wenn die Weltleitwährung von einer Notenbank herausgegeben wird.
Ja, also, aber die Frage ist, aus welchen Gründen wird es zum Problem? Also, es gab ja in Bretton Woods diese Diskussion, man wollte eben eine gemeinsame Währung für die Welt. Und eigentlich alle Nationen, soweit ich weiß, bis auf die USA, wollten internationale, durch Gold gedeckte Währung, die von unabhängigen oder halt zumindest internationalen Stelle ausgegeben wird. Die USA haben damals eben ihre Militär- und wirtschaftliche Macht genutzt, um dann durchzudrücken bei den anderen, nein, es soll der US-Dollar sein. Und zwar ein goldgedeckter US-Dollar. Und das an sich wäre auch überhaupt kein Problem gewesen aus meiner Sicht. Weil mich diese Aussage, dass man sagt, okay, es müssen immer mehr Dollar geschöpft werden, um den Weltbedarf an Gold zu decken. Also das ist einfach schon ein Missverständnis von Geld, weil im Prinzip Geld ist ja eigentlich ein Maßstab, um die Güterverteilung, die Anspruchsverteilung darzustellen in einer Gesellschaft. Und mehr Geld funktioniert nicht besser als weniger Geld. Also im Prinzip muss man sagen, wenn Geld eine ausreichende Teilbarkeit hat, wie es ein Dollar ja hat. Also man könnte, der Dollar ist eingeteilt in 100 Cent, aber man könnte es ja auch in Tausendstel oder Millionstel oder noch kleinere Einheiten teilen, den Dollar, ohne Probleme. Es ist erstmal nicht die Anzahl der Dollar im Umlauf entscheidend. Also ob man es jetzt 21 Millionen Dollar gibt oder 21 Trilliarden Dollar ist nicht entscheidend. Klar ist, die Dollar müssen, damit sie die Welt nutzen kann, erstmal irgendwie von den USA in die Welt kommen. Und da gibt es jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Also entweder produziert die internationalen Wirtschaften Güter, die USA nachfragen und erhalten dadurch Dollar. Oder sie leihen sich Dollar von den USA natürlich. Und hier beginnen dann eben schon die Probleme, warum es zu diesem Triffin-Dilemma in der Praxis kommt, auch wenn es in der Theorie nicht unvermeidbar wäre, dass eben Kredite schon damals in 14, trotz Goldstandard, eigentlich immer fractional reserve gemacht wurden. Also die Banken mussten nicht 100% dessen, was sie an Dollar quasi ausleihen, wirklich in Dollar oder Gold vorhalten. Und zwar nicht nur in den USA, sondern im sogenannten Euro-Dollar-System auch europäische Banken zum Beispiel. Das heißt, also wenn eine Bank 100 Dollar hatte, die sie tatsächlich als Guthaben eingelegt von ihren Kunden, konnte sie locker dann 1.000 Dollar verleihen. Und so konnten sowohl innerhalb der USA als auch außerhalb der USA Kreditdollar geschöpft werden. Und diese Geldmengenausweitung ist es letzten Endes, was zu dem Triffin-Dilemma führt. Also es ist der berühmte, unter den Bitcoin berühmte Cantillon-Effekt. Wenn eine Geldmenge ausgeweitet wird, gewinnt der, der am nächsten an der Geldquelle sitzt, und es verliert der, der am weitesten davon weg ist. Und man könnte jetzt natürlich denken, dass diese generell, die USA haben eben einen Vorteil, man nennt es im Englischen, hieß es immer das Extraordinary Privilege, dass sie den Dollar herausgeben. Aber dieses Extraordinary Privilege gilt eigentlich nicht für die USA im Ganzen, als Nation, als Bevölkerung, sondern langfristig gesehen einfach auch dort nur auf die Reichsten. Also klar gewinnt US-Bevölkerung durch diese Weltleitwährung am Anfang kurzfristig scheinbar Wohlstand gegenüber anderen Nationen. Aber langfristig führt es dazu, dass insgesamt die Eliten, die eben die Bankiers, die Finanziers, alle, die guten Zugriff zu Kredit haben, die nahe an der Geldquelle sitzen, reicher werden, wenn alle anderen im Verhältnis immer ärmer werden. Das ist tatsächlich, also aus meiner Sicht, die Betrachtung zu sagen, dass das ist ein Konflikt der USA gegen die Welt, ist eigentlich falsch, es ist eigentlich ein Konflikt Leute, die an der Geldquelle sitzen, gegen Leute, die es nicht tun.
Ich glaub auch, dass es schwierig ist, tatsächlich das Ganze in Kategorien von Ländern und Nationen zu besprechen, weil man da vielleicht die falschen auch Vorstellungen hat. Ja? Es ist ein guter Einwand, dass natürlich nur eine kleine Schicht wirklich profitiert davon. Wäre in Wahrheit, wenn du das Triffin-Dilemma durchdenkst, einer der Effekte des Ganzen ist, dadurch, dass eben du alles einkaufen kannst mit frisch gedrucktem Geld aus amerikanischer Sicht und eh exportieren musst, also ein strukturelles Handelsdefizit fahren musst, führt das dazu, dass deine Produktion auswandert. Und das haben wir, ist ja genau das, was wir gesehen haben. Also dass quasi die alles, was einigermaßen also günstig zu machen ist, ist nach China gegangen.
Ja, also das ist eben was Argentarius in den Güterflüssen immer sehr schön beschreibt. Also er sagt immer, am Ende wird jede Transaktion in Gütern abgewickelt. Geld ist nur der Platzhalter. Es kann zwar oft viele, viele Male das Geld quasi die Hände wechseln, bevor Güter die Hände wechseln, aber am Ende ist jede Geldtransaktion irgendwann auch eine Gütertransaktion. Und im Fall der USA haben die eben sehr viele günstige Güter aus dem Ausland importiert mit ihren geschöpften Dollar, was eben erstmal so einen kurzen Wohlstandsschub für die Mittelschicht bedeutet hat und eben dann die Leute zufrieden waren und gesagt haben, ja, es funktioniert, es ist super, wir haben hier quasi sogar ein Privileg. Aber diese Dollar, die dann in der Welt waren, bleiben eben nicht alle da. Und es werden in der Welt im Gegenteil sogar durch Fractional Reserve eben sogar Dollar geschöpft. Irgendwann kommen auch diese Dollar wieder zurück. Nur ist es eben so, dass diejenigen im Ausland, die eben diese billigen Güter produzieren und in die USA schicken, das sind dort eben auch dann, die davon profitieren, eben die Banken, die Reicheren, die Industriellen. Und die kaufen eben nicht Güter aus den USA zurück, weshalb dort eben die Produktion wegstirbt. Vor allem, weil die Preise der Arbeitskraft durch den Export von Dollar im Ausland gedrückt und in den USA angehoben werden. Es kommt eben noch hinzu, dass diese Schicht von Haus aus eher andere Sachen kauft. Also die kaufen Aktien, deswegen ist zum Beispiel der US-Aktienmarkt so hoch bewertet. Die schicken aber auch ihre Söhne, Töchter hin für Bildung. Deswegen ist auch die Bildung so teuer in den USA. Investieren in Immobilien. Also im Prinzip, die USA bekommt billige Güter, aber sie gibt her ihr Intellectual Property, ihr Wissen und ja ihre Firmenanteile, ihre Immobilien. Beziehungsweise gibt sie nicht nur her, sondern sie werden halt einfach im Preis nach oben getrieben und dadurch eben werden die Reicher, die schon Immobilienaktien haben, sowohl im eigenen Land als auch im Ausland. Und der Rest der Bevölkerung, der das eben nicht hat, fällt immer weiter zurück vom Wohlstand.
Und ab dem 15. August 1971, ab dem Ende jetzt dieses letzten Überbleibsels des Goldstandards, ist dieser ganze Effekt komplett eskaliert, oder?
Ja, also es ist die logische Konsequenz. Also vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie würde das Ganze aussehen, wenn wir in der Welt wären, wo eigentlich alle Länder im Goldstandard sind? Wenn alle Länder im Goldstandard sind und Währungen haben, die eben quasi gedeckt sind durch eine feste Menge Gold, dann gibt es ja trotzdem einen Wechselkurs zwischen diesen Währungen und Arbitragemöglichkeiten, aber die ist relativ gering. Also Argentarius nennt das den oberen und den unteren Goldpunkt. Im Prinzip, Gold zu exportieren, ist relativ teuer. Also es ist schwer, es ist sperrig, man braucht Sicherheit beim Transport. Also es ist viel leichter, irgendwie in der Buchhaltung irgendwie einen Schuldschein zu übertragen oder Papiernoten, als wirklich Gold. Deswegen können Währungen zu einem gewissen Grad schwanken. Aber wenn es zu weit nach oben schwankt, also wenn die Währung im Verhältnis zu Gold zu teuer wird, dann fangen die Leute an, halt wirklich physisches Gold zu exportieren, statt die Währung zu nutzen. Und andersrum, wenn es zu weit nach unten geht, ja, dann hören die Leute auf, der Währung zu vertrauen. Also dann wird die Währung nicht mehr angenommen irgendwann. Also es wird immer durch diese Goldpack die Währung in einem ziemlich schmalen Band gegenüber Gold und gegenüber anderen Währungen gehalten. Wenn jetzt ein Land auf Fiat wechselt, wie es zum Beispiel Weimar Deutschland gemacht hat, und andere Länder aber noch auf dem Goldstandard sind, dann gibt es diesen oberen Goldpunkt immer noch theoretisch, also wo es einfach, wenn die Währung so hoch steigt im Wert, dann werden die Leute Gold schicken. Den unteren Punkt gibt es dann im Prinzip nicht mehr, aber die Währung wird gedruckt und gedruckt und gedruckt und fällt gegen Gold, fällt gegen Gold, fällt gegen Gold, was dazu führt, einfach schlicht und ergreifend, dass die Güter aus dem Land ins Ausland gedrückt werden zu immer günstigeren Preisen, die Bevölkerung in dem Land verarmt und dann irgendwann im Ausland diese Währung einfach nicht mehr akzeptiert wird. Mhm. Jetzt hat die USA es geschafft, zum, soweit ich weiß, allerersten Mal in der Geschichte tatsächlich einen globalen Fiat-Standard einzuleiten, wo die Weltleitwährung eine Fiat-Währung ist und mit anderen Fiat-Währungen im Wettbewerb steht. Also im Prinzip, es gibt ja keine Goldwährung mehr. Zumindest wäre mir jetzt gerade keine bekannt. Und das erfordert jetzt natürlich ein bisschen Transferdenken, weil ich glaube selbst, also diese Situation seit 71 hätten sich die Ökonomen des frühen 20. Jahrhunderts, glaube ich, im Traum nicht vorstellen können, dass die Menschheit, sagen wir mal, so verrückt ist, dass dieses Experiment zu wagen. Aber was sich daraus ergibt, ist, wenn man diese selben Prozesse betrachtet, dass letzten Endes der obere und untere Fiat-Punkt statt dem oberen und unteren Goldpunkt zwischen Währungen entsteht. Also wenn deine Währung zu sehr aufwertet gegenüber dem Dollar, dann passiert einfach das, dass im Zahlungsverkehr dann die Dollar genutzt werden statt deiner Währung international, soweit das nicht von den USA unterdrückt wird. Aber ist ja so, für Rohstoffe drücken die USA da ja sehr, dass man keine andere Währung nimmt. Es gibt durchaus andere Güter, die schon immer auch in anderen Währungen international abgewickelt werden. Aber es das heißt halt, quasi, wenn deine Währung zu stark steigt, dann wird sie auf dein eigenes Land beschränkt, weil dann alle anderen sagen, ja, die Währung ist mir zu teuer, ich nehme lieber Dollar. Fällt deine Währung zu stark, dann hast du eben wieder diesen selben Effekt wie auch in Weimar Deutschland, also dass deine Löhne, eben deine Bevölkerung immer weiter zurückfällt vom Wohlstand her, aber du eben mit billigen Gütern massiv in die Welt drückst oder in dem Fall zum Beispiel in die USA reindrückst mit billigen Gütern, wie es China zum Beispiel absichtlich sehr, sehr lange gemacht hat. Das ist für die durchschnittliche Bevölkerung in dem Land sehr, sehr schlecht. Für die Reichsten in dem Land ist es sehr, sehr gut, weil die dadurch natürlich sehr viel Dollar erhalten und sehr viel Geld erhalten und damit einfach dann sich tatsächlich eben in den USA Vermögenswerte kaufen können, die durch das, dass die ganze Welt das macht, eben im Verhältnis zu allen anderen Vermögenswerten viel, viel mehr steigen und dadurch kriegen diese wenigen, dieses 1% vom 1% eben sehr viel mehr Geld.
Aber es klingt jetzt so, als wäre jetzt dieses Konstrukt, auch wenn wir uns gar nicht vorstellen können, wie es dazu kommen konnte, aber als wäre dieses Konstrukt des exorbitanten Privilegs aus amerikanischer Sicht jetzt noch intakt, weil ja der Dollar, und das sehen wir jetzt gerade wieder, immer noch diese Rolle der internationalen Leit- und Fluchtwährung spielt, so wie es Gold früher getan hat.
Ja, das stimmt. Also das exorbitante Privileg für die Reichsten ist noch in Kraft, auch wenn es bröckelt, wenn immer mehr Länder Energie und andere Sachen, Rohstoffe auch in ihren nationalen Währungen oder Bitcoin oder Gold oder was handeln jetzt wieder. Es ist noch intakt, aber wie schon gesagt, es ist ein exorbitantes Privileg eben nur für einige wenige. Und für das Gros der Amerikaner ist es ein exorbitanter Nachteil. Also man sieht das ja im Rustbelt. Also die USA verarmen. Also wenn man sich mal umschaut, wie es momentan in vielen Gegenden der USA zugeht, da würden sich viele Länder der sogenannten dritten Welt schämen, wenn es dort so aussähe.
Okay, das heißt, wir nähern uns quasi dem Punkt, also Triffitt hat ja gesagt, irgendwann mal sind quasi die nationalen Interessen wichtiger als die internationalen, der internationalen Währung. Ja? Also, und ich bin auch schon lange an dem Thema dran und ich sage auch, wir nähern uns diesem Punkt, aber irgendwie tut sich auch nichts. Also, aber glaubst du, dass es darauf hinausläuft, dass die Amerikaner aktiv dieses Privileg irgendwann aufgeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn sie vernünftig sind, ja. Die Frage ist, wie vernünftig handeln sie? Das kann ich nicht beurteilen, aber grundsätzlich, wir nähern uns definitiv dem Ende. Ich weiß nicht, ob es 2 Jahre dauert, 10 oder 15. Ich weiß nur, dass es also in 20 Jahren, also so lange können sie es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht mehr strecken. Es hängt aber sehr viel davon ab, eben was Notenbanken international machen, was politisch passiert, wie viele Kriege, was auch immer es gibt. Deswegen, es genau vorherzusagen, ist unmöglich. Aber das Interessante dabei ist ja eigentlich, ich habe auch vorher schon angestellt, also meines Erachtens ist es eben kein Dilemma so sehr zwischen nationaler und internationaler Interessen, sondern vielmehr eben Interessen von einigen wenigen und der breiten Masse, die abgeweckt werden bei diesem Dilemma. Und es ist so eine Bell-Kurve, also im Prinzip eine konstante Geldmenge wäre der optimale Punkt oder zumindest eine an Gold gekoppelte, konstant an Gold gekoppelte Geldmenge wäre der optimale Outcome. Egal, ob ich jetzt zu wenig dann Gold decken habe, die Geldmenge verringere oder die Geldmenge erhöhe, diese Veränderung der Geldmenge verändert immer den Maßstab, was immer zu Ineffizienzen führt. Vor allem, wenn ich diese Geldmenge eben planwirtschaftlich zu steuern versuche und nicht vom Markt her steuern lasse. Jetzt haben die USA natürlich das Problem, sie haben von Anfang an eben nicht korrekt gespielt. Also hätten sie korrekt gespielt von Bretton Woods, hätten sie immer genauso viel Gold wie abgemacht hinter den Dollar hinterlegt. Die Dollarmenge wäre nicht ausgeweitet worden oder maximal in dem Rahmen, was Banken sich eben trauen, Fractional Reserve zu machen, wenn sie wissen, dass sie niemand rettet, wenn sie sich verzocken. Aber das haben sie eben nicht gemacht, die USA. Sie haben von Anfang an einfach nicht das Gold hinterlegt. Sie haben nicht gezwungen, die internationale Gemeinschaft, wenn sie Dollar haben wollen, entweder Güter zu schicken oder Gold zu schicken, um Dollar dafür zu bekommen. Und jetzt ist es eben so, dass wir die Geldmenge so exorbitant ausgeweitet haben, dass natürlich jetzt eine Rolle zurück aufs Gold im Prinzip also einfach nicht akzeptiert werden würde. Weil wenn sie jetzt, die müssten ja um Tausende, paar Tausend Minimum, das kürzen im Vergleich zu früher, was der Dollar an Gold hatte. Also Nixon hat ja den Goldstandard nicht aufgehoben, er hat ihn ja offiziell nur pausiert. Und jetzt diese Pausierung aufzuheben, würden die Leute natürlich erwarten, dass jeder Dollar zu dem alten Verhältnis in Gold gedeckt wäre. Das können sie aber nicht machen. Das Einzige, was sie aus meiner Sicht machen können, um quasi in einer Stärke-Situation aus diesem Dilemma rauszukommen, ist, dass sie im Prinzip sagen, okay, wir koppeln den Dollar jetzt an was anderes statt Gold. Im idealen Fall.
Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ja,
im idealen Fall wäre das natürlich Bitcoin. Ich vermute aber eher, dass die USA etwas versuchen werden, wie es jetzt die BRICS-Staaten eben gerade schon offiziell quasi angekündigt haben, dass sie eine Rolle hinmachen zu so einem Warenkorb aus verschiedensten Rohstoffen und Edelmetallen.
Ja, also ganz ehrlich, eine reale Deckung durch Rohstoffe in dem Sinne, dass du quasi, du stehst mit deiner Rohstoffmacht für die Steuerung des Geldes in irgendeiner Form. Das kann ich mir vorstellen. Eine Kopplung an einen Korb von Rohstoffen und Edelmetallen, das versteht doch auch kein Mensch. Das kannst du ja nicht mal auch im Ansatz überprüfen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ja.
Also der Sinn von diesem Rohstoffgeld ist ja, dass man es nicht überprüfen kann. Also man suggeriert, man hätte wieder eine harte Währung, wenn man es eigentlich nicht hat. Im Prinzip ist das ein Schuldenschnitt, ohne einen Schuldenschnitt offiziell machen zu müssen. Also man koppelt es an diesen Warenkorb, befreit sich von einem großen Teil seiner Schulden durch diese monetäre Reform. Und wenn man schlau ist, hält man vielleicht mal 10, 20 Jahre die Füße still und weitet die Geldmenge nicht übertrieben aus von diesem neuen Geld. Und danach kann das Fiat-Spiel wieder von vorne beginnen.
Braucht es deiner Meinung nach überhaupt eine elastische Geldmenge?
Ja, also definitiv nein. Also eine elastische Geldmenge führt immer dazu, dass die Wirtschaft nicht auf der maximalen Effizienz funktionieren kann.
Es ist nämlich etwas, das ganz, ganz tief drinnen ist in den modernen Ökonomen, aufgrund auch natürlich ihrer Sozialisierung, ja, aber es macht einfach logisch keinen Sinn. Also wenn du die Geldmenge ausweiten kannst, kannst du auch einfach die Preise senken. It doesn't make any sense, dass man die Geldwerte ausweichen muss. Ja,
ja, also im Prinzip, also es ist ja Geld, kann man ja so ein bisschen, das ist das verkäufliche Gut, man kann es so ein bisschen als Universalgutschein betrachten. Ne? Ich habe ein Geld und ich akzeptiere das Geld statt der Ware, die ich eigentlich möchte, weil ich weiß, ich kann das Geld jederzeit für alles eintauschen und bekomme die Ware, die ich eigentlich haben wollte, dann für das Geld. Und bei einem Gutschein wäre es jetzt ja aber so, der wird ja normal dann zerrissen. Wenn ich ein Bierzelt mir eine Masse hole mit dem Gutschein, wird der Gutschein eingerissen, dass klar ist, okay, der würde ausgehen. Bei einem Dollarschein ist das ja nicht so. Also der eine Dollar kann ja Millionenmal genutzt werden. Also ein Dollarschein kann Millionen Dollar in Zahlungen abwickeln im Prinzip. Und das ist tatsächlich ein Feature, not a bug, weil so kann eigentlich im Prinzip die Geldmenge sich selbst dynamisch regulieren auf die Wirtschaft, einfach über die Umlaufgeschwindigkeit. Also wenn die Wirtschaft wächst, effizienter wird, dann werden einfach mehr Transaktionen gemacht mit derselben Geldmenge und der Wert des Geldes bleibt relativ konstant. Das hat zwei Gründe. Also zum einen natürlich die Preisträgheit. Also jeder, der das mitgekriegt hat ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, mit dem Wechsel von Mark zu Euro. Also meine Mutter kann mir heute noch sagen, was irgendwie der Liter Sprit damals in Mark gekostet hat und beschwert sich auch regelmäßig drüber, wenn sie dann in Euro umrechnet. Also die Leute haben einfach so ein Preisgedächtnis. Das heißt, die Leute wehren sich gegen Preisveränderungen, was eben dazu führt, dass das Preisanpassungen im Markt, neue Preisfindung immer so eine gewisse Zähigkeit hat. Also es geht nicht sofort, es hat so einen gewissen Einschwingprozess. Das ist ein Grund, aber der Hauptgrund ist, naja, wenn man eine konstante Geldmenge hat, dann reicht uns abstrakt eine Normierung auf eine gewisse, in Anführungszeichen, Wert oder Leistung. Also wenn ich eine konstante Geldmenge habe und nur die Umlaufgeschwindigkeit regelt, was das Geld, welcher Wert dahinter steckt, dann steht immer dieselbe Geldmenge allen aktuell gerade in Abwicklung befindenden Transaktionen gegenüber. Das ist alle Verträge, die gerade geschlossen sind, das Geld, das da jetzt eben gerade übergeben wird, bildet die komplette aktuelle Menge ab an Transaktionen in der Wirtschaft, die passieren im Prinzip die Aktivität der Wirtschaft ab. Und die Menge, diese aktive Geldmenge multipliziert mal der Umlaufgeschwindigkeit, ist im Prinzip die Geldmenge in der Wirtschaft. Und jetzt ist es aber eben so, wenn diese Geldmenge konstant ist, dass der mittlere Wert, also wenn man jetzt sagt, Wert ist ja subjektiv, aber wenn man sagt, jetzt nach dem Marktwert gemessen, nach dem Marktpreis gemessen, der sich rausbildet, sagt man, jetzt ein paar Schuhe kostet jetzt 100 Euro aktuell, dann passiert durch diese konstante Geldmenge Folgendes. Die wird ja immer nur in Verträgen zwischen zwei Personen übertragen. Wenn ich jetzt in dieser konstanten Geldmenge den Fehler mache, dass ich dir 110 Euro bezahle statt die 100, die die Schuhe eigentlich marktwert hätten, oder andersrum, du machst den Fehler, dass du nur 90 verlangst, ist immer automatisch das, was der eine gewinnt, der Verlust des anderen. Und das, im Mittel gleicht sich's aus. Das heißt, im Mittel bleibt man sehr konstant am aktuellen wirklichen Marktwert des Gutes. Und dadurch erreicht man eben den Effekt, dass eine Preisänderung wirklich was aussagt. Also das hat Argentarius eben auch in seinen Büchern angemerkt, dass er es halt auch beobachtet hat im Goldstandard, dass eben solche Güter wie Schuhe zum Beispiel, die eben vom Handwerker über Jahrhunderte lang gleich hergestellt wurden, auch im Mittel relativ konstant bleiben im Preis und sich der Preis eigentlich nur ändert, jetzt, wenn zum Beispiel eben eine Lederknappheit da ist, dann geht der Preis hoch der Schuhe, weil eben sie schwieriger herzustellen sind. Und wenn jetzt aber zum Beispiel eben maschinelle Fertigung, maschinelle Ledernähmaschinen, wird es einfacher, die Schuhe zu fertigen. Der Preis geht runter und dadurch reguliert der Markt eigentlich bei einer konstanten Geldmenge automatisch auf Preisstabilität. In dem Sinne, wie es eigentlich die EZB versucht. Also, dass man wirklich so eine konstante, in Anführungszeichen, Leistung oder Wert pro Geldeinheit hat. Und so ermöglicht die konstante Geldmenge erst, dass man wirklich mit dem Geld bewertet, okay, wie entwickelt sich der Preis von einem bestimmten Gut. Sobald man eben an der Geldmenge aber auch dreht, macht man das automatisch kaputt. Es sei denn, man würde jetzt, also wenn, würde man jetzt jeden Bürger, also das CBD, Central Bank Digital Currency Idee, würde man jetzt jeden Bürger eine gleiche Menge Geld geben bei der Geldmengenausschüttung, dann wäre dieser Effekt nicht so stark. Dann würde das sich wieder aufheben, aber das macht dann natürlich wieder überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich jedem Bürger was geben würde, dann wieso erhöhe ich dann die Geldmenge überhaupt?
Weil du die Chimäre aufrechterhalten musst, dass es notwendig ist, dass 10.000 Ökonominnen und Ökonomen und Bürokraten in großen Hochhäusern sitzen und sich dort die Gedanken über die Steuerung der Geldmenge machen, was uns eingeredet wurde, irgendwie die beste Idee der Welt ist. Ja? Ein Fünfjähriger versteht, dass das keine gute Idee ist, aber wenn du dann studiert hast, dann siehst du das anders.
Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Abrico Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferin Amos. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf abrico.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon, das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Abrico Media, weil der Amazon Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Abrico Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht.
Ja, vielleicht siehst du es auch anders, weil du dafür bezahlt wirst, es anders zu sehen. Also mein, der Job der Ökonomen ist es ja, es hat der Rahim vom Scholarium ja schon mal so schön beschrieben. Ich kann es leider nicht so eloquent zitieren aus dem Kopf, wie er es gesagt hat, aber im Prinzip, der Job dieser Ökonomen ist es eben, ökonomische Papiere zu produzieren und der Einzige, der dafür bezahlt, ist der Staat. Beziehungsweise ich würde es vielleicht sogar erweitern, um alle, die profitieren vom Gelddrucken, sind die, die dafür bezahlen, für diese ökonomischen Papiere, die das rechtfertigen. Deswegen sind die Mainstream-Ökonomen logischerweise begeistert vom Gelddrucken, weil letzten Endes eine Ausweitung der Geldmenge im Gegensatz dazu eben das Komma zu verschieben, wenn wirklich die Wirtschaft so effizient wird, dass irgendwann die Cents nicht mehr ausreichen, wenn man irgendwie Promille von einem Euro braucht oder eben die Geldmenge für alle zu erhöhen, wie zum Beispiel bei Venezuela passiert, wo dann irgendwie ein paar Nullen weggeschnitten werden oder man könnte auch ein paar Nullen dranhängen. Das hilft denen ja nicht, weil wenn jeder gleich viel Geld kriegt, ändert sich im Prinzip die Kaufkraft nicht wirklich der Bürger. Und bei der Geldmengenausweitung geht es ja immer darum, dass diejenigen, die nahe an der Geldquelle sitzen, eben Geld vom Durchschnittsbürger zu sich umverteilen möchten.
Das heißt, egal ob es eine Inflation oder eine Deflation ist, also egal ob ich die Menge ausweite oder die Kommastelle verschiebe, du sagst quasi, es macht eine allgemeine derartige Entwicklung interessiert sozusagen die Bürokraten nicht, weil sie dadurch keinen Vorteil für sich und ihre Freunde haben.
Ja, aus meiner Sicht ist das so. Also vor allem, wie gesagt, also eine Ausweitung der Geldmenge, indem man es konstant macht, indem man halt einfach ein paar Nullen dranhängt am Bankkonto von jedem oder ein paar Nullen wegstreicht, macht keinen Unterschied. Man braucht eigentlich im Prinzip sich nur kurz umstellen. Es ist natürlich kurzes Chaos in der Wirtschaft, verursacht Kosten, bis alle ihre Preise umgestellt haben. Aber es pendelt sich dann eigentlich, sollte sich eigentlich relativ schnell wieder einpendeln. Also man sieht das ja auch in Argentinien, da werden ständig Nullen gekürzt, aber der Trend des Geldes bleibt halt komplett unberührt davon, weil es eben, wenn es alle betrifft, eben keinen Unterschied macht. Also dann das Geld an seiner Funktion erhalten bleibt, so wie es ist.
Aber da sind wir ja jetzt in dieser Diskussion, die oft mit der Pizza, auch bei Bitcoin. Es gibt ja Leute, die sagen, Bitcoin funktioniert nicht, weil du kannst es nach unten endlos teilen, was ja theoretisch in einer deflationären Welt auch notwendig ist, nicht? Damit die Preise fallen können. Und sagen, wenn ich es endlos teilen kann, gibt es ja auch endlos viel. Wie siehst du das? Gibt es da einen Denkfehler bei den Bitcoinern? Gibt es da einen Denkfehler bei denen, die das so argumentieren? Macht es einen Unterschied, ob ich nach unten oder nach oben teile?
Nee, es macht keinen Unterschied, ob ich nach oben oder nach unten teile. Es macht einen Unterschied, ob ich die Menge eben verschiebe. Na, nachdem, dass ich an einer Stelle eben Geld in den Markt speise und nicht auf alle. Und da ist halt auch die Frage, was ist eigentlich das Funktion von Geld? Na, jeder hat da ein bisschen eine andere Vorstellung, warum er Geld nutzt. Aber letzten Endes ist ja eigentlich, glaube ich, unstrittig, dass eine Funktion von Geld ist, dass ich damit halt Wert messen möchte. Jetzt ist Wert eben aber subjektiv, das heißt, es ist sehr schwer, den einheitlich zu messen. Und zum anderen ist Wert eigentlich auch noch relational. Also mein Hund ist mir irgendwie weniger wichtig als mein Kind, aber ich kann nicht sagen irgendwie, okay, 10 Hunde sind genauso wichtig wie ein Kind. Also das funktioniert einfach nicht, diese Mathematik bei subjektiven Werten. Dementsprechend kann man sich dem nur annähern, dass man sagt, okay, man muss auf irgendwas normieren, was einem einen Anhaltspunkt gibt. Und das eben nicht wie beim Meter jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, einen Urmeter zu nehmen, bleibt einem eigentlich nur, dass man sagt, man normiert auf die gesamte Wirtschaft, in der das Geld genutzt wird. Und das geht eben über die Anzahl der Geldzeichen, die es gibt. Also wie gesagt, bei Bitcoin 21 Millionen. Du weißt, okay, ich habe immer ein 21 Millionstel des gesamten Handelsvolumens, das in Bitcoin abgerechnet ist, des gesamten Wertes, der quasi in Bitcoin steckt. Habe ich einen Bitcoin halt, habe ich ein 21. Millionstel davon. Das gibt mir quasi irgendwo einen Ankerpunkt, dass ich meine subjektiven Bewertungen, wenn ich mit jemand anderem über seine subjektiven Bewertungen verhandle und versuche, mit ihm einen Kaufvertrag zu schließen, mit ihm was abzukaufen für Bitcoin eben, statt im direkten Tausch, hilft mir das eben, das zu verankern und das eben zu standardisieren. Und die Geldmenge, wenn sie konstant ist, ermöglicht mir eben, dass diese Preise, die sich dann im Markt eben herausbilden, dann eben relativ gut einen Wert abbilden. Also einen Wert im Sinne von der Marktpreis, der sich bei selben Bedingungen eben herausstellt. Also wenn es gleich schwer ist, ein Produkt herzustellen und die Nachfrage etc. gleich ist zu dem Zeitpunkt, wird die eine Geldeinheit eben immer gleich viel von diesem Produkt kaufen, weil eben die vielen unterschiedlichen Werturteile sich im Mittel dann doch relativ konstant ausbalancieren im Marktpreis. Und sobald ich eben an der Geldmenge drehe, ändere ich natürlich diesen Marktpreis. Drehe ich jetzt aber an der Geldmenge nicht konstant, eben dass jeder gleich viel kriegt, okay, dann habe ich eben jetzt, wenn ich Bitcoin jetzt 3 Nullen dranhänge, habe ich jetzt eben statt einem Bitcoin 1000 Bitcoin, aber es ist immer noch ein 21. Millionstel der gesamten Bitcoin-Menge. Sage ich jetzt aber zum Beispiel, okay, die Miner, die Bitcoin minen, kriegen jetzt 50.000 Bitcoin pro Block, dann habe ich plötzlich weniger. Mit jedem Block habe ich weniger an der Gesamtmenge Bitcoin. Und so ist es eben auch im Fiat-Geldsystem, wo eben Banken dieses Geld schöpfen, dass eben die nah dran sind, kriegen immer mehr von dem gesamten Kuchen und die weit weg sind von der Geldquelle, kriegen immer weniger. Der Gesamtkuchen bildet aber immer noch dieselbe Wirtschaft ab.
Das heißt, nachdem der Gesamtkuchen durch das Gelddrucken nicht größer wird, macht es eigentlich mehr Sinn, die Geldmenge konstant zu halten, weil dann weiß ich ja zumindest auf der Seite der Rechnung, wo ich stehe. Und kann dann anhand der Preisentwicklungen sehen, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Und wenn sie effizient sich entwickelt, gehen die Preise runter. Wenn es Knappheiten gibt oder sonst, dann gehen die Preise rauf. Wenn die Nachfrage nach einem Gut besonders hoch ist, gehen die Preise rauf und der Markt regelt das wieder aus. Es ist eine wunderbare Theorie, die in der Praxis so selten versucht wurde, weil wir eigentlich in allen Systemen, auch im Geld, im Goldstandard, zu einer Ausweitung der Geldmenge gegangen sind. Aber nicht, und das ist dein Argument, nicht zu einer fairen Ausweitung, wo quasi jeder gleich viel bekommt, sondern zu einer unfairen, wo nur die bekommen, die direkten Zugang haben oder zuerst bekommen, die direkten Zugang haben. Das ist der Cantillon-Effekt.
Ja, genau. Also im Prinzip ist es so, aus meiner Sicht, wenn man sich historische Dokumente anschaut, egal ob das von alten Römern, alten Griechen ist, dass die Geldmenge konstant sein sollte, um ideal als Geld zu funktionieren, das ist eigentlich allen bewusst. Das Problem ist eben, wie implementiere ich die konstante Geldmenge, weil eben der Drang sehr groß ist zum Geldfälschen der Menschen. Und gerade mächtige Menschen dann irgendwann ihre Macht ausnutzen, um eben die Geldmenge auszuhalten, um sich selbst zu bereichern.
Aber das bedeutet, dass Bitcoin, so wie es heute dasteht und so wie wir es begreifen, ein jahrtausendealtes Problem gelöst hat.
Also es löst im Prinzip dasselbe Problem wie Gold, nur meines Erachtens besser, weil Gold eben den Nachteil hatte, dass es eben, ich habe vorher schon erwähnt, sehr kostspielig zu transportieren und zu lagern ist zum Beispiel und dadurch eben erforderlich macht, dass man eine dritte Partei hat, die es für einen verwaltet, die einem Papierzertifikate gibt über Gold aus dem Besitz und so eben man nicht diese Transparenz der Geldmenge hat. Also was Bitcoin eigentlich hat, was Gold nicht hat, ist die Transparenz der Geldmenge.
Eben. Also Gold hat das Problem, ich meine, ich bin ein großer Goldfan, es gäbe wahrscheinlich gar kein Bitcoin ohne Gold als Vorbild und so weiter. Aber und es gäbe auch keine Austrian Economics, die das hätten beobachten können, bla bla bla. Aber Gold hat das Problem nicht gelöst. Es hat es in gewissen Bereichen erschwert oder hat geholfen, hat eine Art Korrektiv gebildet, wenn du es freiwillig gemacht hast, durch einen Goldstandard, hat ein Korrektiv gebildet, wenn die Menschen ins Gold geflüchtet sind und die Papierwährungen in einer Hyperinflation untergegangen sind. Aber gelöst hat es das Problem nicht, weil ich wusste nicht, wie groß die Geldmenge ist. Selbst wenn ich es nur wirklich in einer reinen physischen Goldgesellschaft lebe, war mir immer noch nicht klar, wie groß die Geldmenge ist. Und B, eine reine physische Goldgesellschaft ist also über das quasi Familien-Village-Struktur hinaus nicht möglich. Das heißt, wir landen dann wieder in einem Gold-Zertifikate-Business und dann kommen die ganzen Probleme, über die wir gesprochen haben.
Ja, im Prinzip ja. Das ist, also es gibt noch einen großen Vorteil von Bitcoin, der jetzt bei Gold noch nicht so zum Tragen kommt, aber wenn es in den nächsten Jahrzehnten würde, falls wir jetzt zum Goldstandard zurückkehren würden. Also, was immer vergessen hat bei Satoshi Nakamoto ist, dass er quasi diese Difficulty Adjustment eingebaut hat. Und das ist eigentlich das Revolutionäre von Bitcoin. Bitcoin hat viele geniale Ideen, die davor da waren, kombiniert, aber die wichtigste Idee von Bitcoin ist eben das Difficulty Adjustment. Weil egal wie viel oder wie wenige Miner in Bitcoin wirklich minen, es ändert nicht die Menge der Bitcoin, die in Umlauf kommen. Die ist in der Software festgelegt und solange nicht die ganzen Nodes und Miner alle sich einigen würden, auf eine andere Software zu gehen, wo das nicht so ist, wird dieser Supply Schedule mit den knapp 21 Millionen, die eben bis 2140 dann ausgeschüttet werden, sich nicht ändern, egal ob viel oder wenig gemeint wird. Das Minen sorgt eigentlich nur dafür, dass das System mehr oder weniger sicher ist, wie viele meinen und wie effizient gemeint wird. Und das gab es vorher so nicht. Also bei Gold ist es ja so tatsächlich, umso mehr gemeint wird, umso effizienter die Gold-Mining-Technologie wird, umso mehr Gold kommt noch im Umlauf. Also sieht man zum Beispiel in Europa im Mittelalter, also im späten Mittelalter, als dann Amerika entdeckt wurde und eben da diese riesigen Goldvorkommen und Silbervorkommen aus der neuen Welt rübergebracht wurden. Das war einer der ersten großen Rücksätze für die normale Bevölkerung, weil eben die reichen Schiffseigner und Adeligen und so dieses Gold geholt haben und dadurch massivst quasi die Vermögen der ärmeren Bevölkerung entwertet hat. Es waren richtig große Rücksätze für die Bevölkerung, schon bei Gold damals. Und jetzt heute ist es so, dass wir uns immer mehr dem Punkt annähern, wo wir auch die Goldmenge quasi beliebig ausweiten können, weil Gold im Universum ist nicht knapp. Es gibt ja, gab jetzt vor kurzem so einen Bericht, dass in Afrika angeblich riesige Goldvorkommen gefunden werden und die Chinesen da in den nächsten paar Jahren dann anfangen wollen, jährlich nochmal so viel Gold zu fördern, wie jetzt die Weltjahresfördermenge ist. Also quasi einfach verdoppeln die Inflation von Gold. Und Asteroiden-Mining ist eine Frage der Zeit, nicht eine Frage des Ob. Und da gibt es einfach allein in unserem Sonnensystem ja schon Asteroiden, die ein Vielfaches dessen haben, was wir an Gold schon gemeint haben. Also bei Gold ist einfach die Sache, es wird immer einfacher, das Gold zu minen. Dadurch wird immer mehr Gold in Umlauf kommen. Jedes einzelne Goldstück wird weniger wert werden. Und diejenigen, die dann das Gold produzieren, haben dann wieder durch den Cantillon-Effekt einen Vorteil gegenüber all denen, die es eben nicht produzieren. Und bei Bitcoin, die Miner haben ja klar diesen Vorteil in gewissem Maße, aber der Vorteil ist stark begrenzt und hat ein festes Auslaufdatum, ob wann es den nicht mehr gibt.
Das heißt, und jetzt müssen also die Zentralbanker und Keynesianer wirklich weghören, ja? Das heißt, wir haben eigentlich sehr früh verstanden, instinktiv oder aktiv, weil du sagst, bis hin zu den Griechen und den Römern, dazu würde ich gerne noch mehr hören. Das heißt, wir haben instinktiv oder aktiv verstanden, dass eine fixe Geldmenge eigentlich der bessere Weg ist. Und Gold und später der Goldstandard waren unser bestes Vehikel bis zu dem Thema. Und dann irgendwann im 20. Jahrhundert haben wir gesagt, ja, lassen wir das jetzt einfach, weil das bringt eh nichts. Also rennen wir komplett in die andere Richtung. Und dann plötzlich 2008 kommt ein anonymes E-Mail auf einer Mailingliste und sagt, Jungs und Mädels, ich habe die Lösung gefunden, nach der wir seit tausenden von Jahren suchen, für eine fixe Geldmenge, was besser funktioniert als alles bisher inklusive Gold.
Könnte man so beschreiben. Ich würde aber an der Stelle auch noch einmal einhaken, weil also dieser Zyklus von Gold zu Fiatgeld geht ja eben über tausende Jahre. Und der letzte Mal, dass es ein Fiatgeld gab, das annähernd so groß war wie jetzt der Dollar und die daran angehängten Fiat-Währungen, war tatsächlich das Römische Reich. Und also das damals ja wirklich zu einer fatalen Katastrophe geführt hat, der Fall Roms, der eben zu einem großen Teil bedingt war, auch durch dieses Fiat-Geld. Und Fiat-Geld erfordert eigentlich immer Gewalt. Also die Leute, wie gesagt, wissen, weil sie die Grundrechenarten beherrschen, auch eigentlich nicht so schwierige Logik ist, drauf zu kommen, dass eine feste Geldmenge das Beste ist, wollen die Normalbürger eigentlich wehren sich immer gegen ein Fiatgeld. Deswegen machen die Staaten das meistens schleichend. Da haben so ein bisschen Kupfer in die Münzen gewischt oder haben eben dann gezwungen, in richtigem Gold zu bezahlen, die Steuern, und aber schlechte Münzen den Bürgern rausgegeben, etc., etc. Also es war immer so ein gewisser militärischer Zwang. Einerseits der Zwang, das schlechte Geld zu nutzen, andererseits mit Zwang quasi den Bürgern das gute Geld aus der Tasche zu fischen. Und diese Dynamik ging über die letzten tausend Jahre immer hin und her, mal zugunsten der Bürger, mal zugunsten der Regierenden. Aber zum ersten Mal seit dem Römischen Reich kam eben im 20. Jahrhundert es zustande, dass Nationen wieder so mächtig wurden wie das Römische Reich und dann die USA mit ihrem Euro-Dollar-System eigentlich sogar darüber hinauskamen. Also Rom war nie so mächtig, wie die USA es heute sind. Und deswegen ist auch eben die Größenordnung dieses Fiat-Geldes noch mal viel größer als wie es in Rom war. Deswegen ist es einfach auch nicht vorstellbar für mich, in welcher Katastrophe das enden wird, wenn die USA nicht eben irgendwo den Flip machen zu einem Bitcoin-Standard, sondern das wirklich irgendwo, sagen wir mal, gewaltsam auseinanderbricht.
Das ist natürlich sehr gut und wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, wie das passiert, wenn es gewaltsam auseinanderbricht, weil das möchte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Aber lass uns doch mal darüber reden, wie es im besten Sinne funktionieren könnte. Weil du hast jetzt im Grunde gesagt, und das ist auch sehr wichtig, und das ist auch in der Ökonomie schlecht verstanden, dass mit Ausnahme von Rom und den USA, natürlich gibt es andere Beispiele auch geben, aber das sind die beiden großen Beispiele, war eigentlich die Ökonomie und das Geld immer stärker als der Staat, stärker als die Politik, und die Politik musste sich dem unterordnen, nicht? Und daher kamen ja die Austrian Economists, waren die den Politikern, den Kaisern gesagt haben, naja, das geht nicht, das geht nicht, das kannst du nicht machen, und die Steuern erhöhen, da werden dich die Leute am nächsten Baum aufknüpfen. Und dann kamen die anderen Ökonomen und haben gesagt, nee, wir haben uns das jetzt überlegt, ihr könnt machen, was ihr wollt. und das ist natürlich gut angekommen bei den Politikern, ja. Und dein Argument ist auch, dass quasi mit Bitcoin, das passt ja auch ganz gut, dass quasi Bitcoin eigentlich wieder diesen anderen Zustand herstellt, wo sich die Politiker oder auch die Mächtigen und auch die Banker etc. wieder einem neuen Paradigma eigentlich unterwerfen müssen.
Ja, also im Prinzip, ich sag's mal so, die USA haben jetzt ein Zeitfenster, das sich schließt, in dem sie noch handeln können, weil die USA sind jetzt noch mächtig genug aus meiner Sicht, um eben es sich leisten zu können, so einen verkappten Schuldenschnitt zu machen und zum Beispiel eben zu sagen, okay, wir koppeln jetzt den Dollar an Bitcoin, sich darüber zu entschulden. Also zum Beispiel jetzt ganz extremes Beispiel, die USA verschafft sich ein paar Millionen Bitcoin, eben durch Konfiszierung, Mining, heimlich Kauf mit dem Fiat-Geld, das sie drucken, und verkündet dann irgendwann, so Leute, wir führen jetzt wieder unseren Dollar-Pack ein, aber wir machen es nicht in Gold, weil das ist altmodisch, machen es in Bitcoin, und rufen dann einen lächerlichen Währungskurs aus. Zum Beispiel eben ein Satoshi ist ein Dollar. Und stellen dann ihre Gläubiger vor die Wahl, okay, entweder ihr sagt jetzt, ihr wollt die Dollar, die wir jetzt einfach drucken können und euch zahlen euch zurück, oder ihr nehmt halt von uns Bitcoin, schluckt diesen massiven Wechselkursverlust, aber habt wenigstens irgendwas, was noch werthaltig ist. Und das geht natürlich nur, solange die USA wirklich so mächtig sind, dass die anderen dann nicht sagen, nein, und wir marschieren jetzt bei euch ein und holen uns quasi, was uns zusteht. Und dieses Zeitfenster schließt sich halt deswegen wegen des Fiat-Geldes, weil dieses Fiat-Geld führt immer zu ineffizienter Wirtschaft. Es führt immer dazu, dass der Kapitalstock schmilzt. Und das ist genau das Umgekehrte vom Cantillon-Effekt. Also umso näher du dran bist an der Geldquelle, umso mehr erodiert dein Wirtschaftszweig, weil eben schlicht und ergreifend A, die Unternehmen nicht pleite gehen und zweitens eben so viel Geld da reinschwemmt, dass automatisch die Korruption steigt. Und in den USA, der wichtigste Industriezweig für den Dollar ist die Militärindustrie, weil die eben quasi durch ihre Macht überhaupt dafür sorgen, dass der Dollar in der Welt genutzt wird. Aber die sind auch am korruptesten. Man hört das ja mit den Cost-Plus-Verträgen und all dem anderen Sachen, dass das schief geht. Das heißt, unabhängig davon, ob China jetzt stärker wird und Russland und Schwellenländer, die USA werden einfach immer schwächer, weil obwohl sie immer, immer mehr Geld ausgeben, immer höheren Anteil ihres Bruttosozialprodukts in die Militärindustrie schmeißen, wird die einfach immer ineffizienter. Und die Produkte werden immer ineffizienter, das Ganze wird immer, immer mehr Berater, immer mehr Korruption. Also sie machen sich quasi durch das Gelddrucken selbst die Grundlage zunichte, die es ihnen erlaubt, das Geld zu drucken. Also deswegen, wenn die USA das Ganze glimpflich auslaufen lassen wollen, müssten sie tatsächlich einen Schuldenschwitt erzwingen, entweder zu Bitcoin oder zu einer anderen Koppelung der Geldmenge, um eben einfach mal einen großen Teil dieser Schulden, die sie jetzt aufgehäuft haben, loszuwerden.
Theoretisch wäre Gold möglich.
Ja, theoretisch wäre Gold möglich. Aber ich denke, also Gold halte ich für am unwahrscheinlichsten von Seiten der USA. Also ich glaube schon China oder Russland oder so. Russland hat es ja auch schon eine Zeit lang so einen De-Facto-Pack gemacht. Und da ziemlich auch mit dem, was ich jetzt mit dem Bitcoin beschrieben habe. Also die USA sind natürlich nicht so, Russland ist natürlich nicht so mächtig wie die USA. Aber die haben ja auch einen relativ überzogenen Wechselkursfaktor aufgerufen, als sie eine Zeit lang jetzt den Rubel gekoppelt hatten an Gold. Es hat auch funktioniert, weil sie es eben leisten konnten aufgrund ihrer Wirtschaftsmacht, vor allem ihrer Macht mit der ganzen Energie, die sie über den Westen da haben, dass wir das eben schlucken mussten und dann eben quasi der Rubel massiv aufgewertet hat. Und das nur in einem größeren Stil könnten sich die USA jetzt noch leisten zu tun. Würden sie es aber zu Gold machen, wo es eben ganz offensichtlich wäre, dass sie quasi ihre Gläubiger prellen, wäre, denke ich, der Aufschrei größer. Und zudem haben die USA das Problem, dass China, Russland und Co. massiv Gold gehortet haben. Das heißt, bei einem neuen Goldstandard hätten die USA im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsmacht plötzlich viel, viel weniger Vermögen, viel, viel weniger Kaufkraft als China und Russland. Das heißt, sie würden sich quasi doppelt ins Knie schießen. Einerseits, weil sie offen zugeben, quasi, dass sie den nur pausierten Goldpack jetzt nach unten korrigieren. Und zweitens, weil sie sich quasi eben in eine Position bringen, wo sie im Verhältnis plötzlich von der Kaufkraft schlechter dastehen als China und Russland.
Aber die Amerikaner haben noch 8.000 Tonnen und die Europäer haben sogar 12.000 Tonnen, fast 13.000 Tonnen.
Ja, also die Chinesen haben mehr und ich glaube auch nicht, dass die USA annähernd so viel Gold haben, wie sie behaupten. Weil ich habe das vor ein paar Jahren mal beobachtet, da gab es mal eine Zeit, da hat China 1,5 Jahre lang jeden Monat mehr als die Weltfördermenge Gold importiert, physisch. Ein Großteil davon aus den USA. Also es gab ja da diesen Skandal damals auch schon in den 70ern, dass die Franzosen eben kamen mit der Marine und ihr Gold abholen wollten. Weshalb?
Ja, aber sie haben es bekommen. Sie haben das bekommen, das Gold.
Ja, aber die Deutschen nicht. Also jetzt mittlerweile haben sie einen Bruchteil bekommen, die Deutschen, aber deswegen hat Nixon ja auch das dann eben den Umtausch von Dollar in Gold beendet, weil sie eben nicht annähernd das Gold hatten, um quasi die Versprechen zu erfüllen. Und ich kann mir nicht vorstellen, nach all dem, was Russland und China wirklich importiert haben an Gold, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die USA wirklich ehrlich sind. Ich glaube denen, ich wäre überrascht, wenn sie nur ein Zehntel dessen hätten, was sie sagen an Gold.
Ehrlich gesagt, da bin ich durchaus anderer Meinung. Ich glaube schon, dass sie das haben. Das ist jetzt nicht so der große Aufwand, diese 8000 Tonnen Gold zu behalten. Die haben ja genug Wirtschaftskraft, um das auch woanders herzubekommen. Abgesehen davon weißt du auch nicht, wie viel Gold noch abzubauen ist in irgendeinem Nationalpark, der seit 50 Jahren stillgelegt ist. Ja, sie haben es ja auch geschafft, die Ölförderung, die Peak-Ölförderung in den USA war 1971. Das war der Peak. Ja. Bis Fracking. Ja, bis sie wieder angefangen haben, selbst Energie zu produzieren. Ja, also der Zusammenhang zwischen Energie und Ding ist ja eindeutig. Glaubst du, vielleicht abschließend, glaubst du, das ist das von dir Wunschdenken oder glaubst du, dass die Amerikaner tatsächlich, ich meine, es gibt positive Signale bezüglich Bitcoin, auch Bitcoin Mining und so, es gibt wahrscheinlich kein besseres Umfeld für Bitcoin als Amerika, es ist sicher nicht Europa, wo wir von Leuten regiert werden in Brüssel, die gar nichts verstanden zu haben scheinen, aber ist es in Amerika realistisch oder ist das Wunschdenken von deiner Seite?
Also es ist natürlich Wunschdenken, dass sie das machen. Ich würde sagen, die Chancen dafür sind tatsächlich so 50-50, weil natürlich da in den USA auch verschiedene Kräfte eben widerstreiten. Also es gibt die, die es eben zu sehr profitieren davon und eben nicht loslassen können. Und es gibt die, die eben sehen, dass es die einzige Chance ist, was in die Richtung zu machen. Also man sieht es ja auch im Senat und im Repräsentantenhaus in den USA, dass es da im Verhältnis sehr, sehr viele Pro-Bitcoin-Leute gibt. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube wahrscheinlich eher wird es einen Crash geben, weil bisher noch keine Regierung vernünftig war in der Geschichte und vier Systeme immer mit einem Knall gegangen sind. Aber ich würde sehr, sehr hoffen, dass die USA es kontrolliert und zu ihrem Vorteil platzen lassen, als dass China als der große Gewinner aus dem Ganzen hervorgeht.
Das ist ein gutes Abschlusswort, ja. Aber glaubst du, würde sich der Bitcoin-Standard sozusagen automatisch durchsetzen, egal was passiert, deiner Meinung nach, langfristig?
Also aus meiner Sicht, es gibt immer noch Gefahren natürlich für Bitcoin, aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass es sich auf jeden Fall durchsetzt, der Bitcoin-Standard. Die größte Gefahr meines Erachtens wäre tatsächlich eben, wenn China einen Goldstandard macht und sich da viele andere Staaten anschließen, weil historisch hat sich gezeigt eben, wenn ein Geld gut genug funktioniert, vergessen die Leute, warum sie Geld nutzen. Sie denken, das Geld funktioniert einfach. Sie vergessen auch, dass sie Geld eigentlich haben, um was damit zu kaufen und nicht einfach, um irgendwie Nullen und Einsen auf einem Konto liegen zu haben. Und
ja, sparen.
Wenn das passieren würde, dass eben ein Goldstandard kommt, das Geld wieder gut genug funktioniert, würden die Leute vielleicht, wenn das schnell passiert, das Interesse an Bitcoin verlieren. Bitcoin würde untergehen. Und ja, Bitcoin ist ein One-Shot, also wenn Bitcoin untergeht und wieder eine Fiat-Welt kommt, es zu wiederholen, wäre aus meiner Sicht unmöglich, weil eben dann die Mächtigen wüssten, dass Bitcoin eine Gefahr darstellt und es würde nie groß genug werden, um sie eben durchzusetzen.
Aber es stellt natürlich auch für die Mächtigen von heute, die vielleicht noch in der zweiten Reihe sind oder so, eine unglaubliche Chance da, auf dieser Bitcoin-Welle quasi zu reiten, auch wissentlich, dass es ja gut wäre für die Menschen. Es ist ja nicht so, du tust ja niemandem was Schlechtes. Wir haben ja gut geklärt, warum die fixe Geldmenge eine gute Idee ist. Vielleicht bin ich naiv, aber es muss ja genug gute Menschen auf der Welt geben, die das verstanden haben und auch wissen, dass sie jetzt nicht wahnsinnig viel tun müssen, außer halt zu helfen, dass das nicht, es nicht zu verhindern quasi.
Ja, absolut. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten wirklich Reichen jetzt schon Bitcoin kaufen, auch wenn sie offiziell was anderes sagen. Und auch gerade sowas wie BlackRock hat es heute ja gesagt, die stellen es zur Verfügung. Aber ich glaube, dass BlackRock schon lange davor heimlich Bitcoin gekauft hat. Und auch in China, die haben Bitcoin-Mining verboten, Bitcoin zu verkaufen verboten. Trotzdem sind irgendwo, glaube ich, noch aktuell 20% der Hashrate in China. Mhm. Das würde mich schwer wundern, wenn der Großteil dieser Coins nicht irgendwo in den Wallets von großen chinesischen Industriellen oder chinesischen Politikern landen würde. Also auch bei Putin merkt man das ja sehr stark in Russland. Also im Prinzip, unsere Bürger hier in Russland sollen ja kein Bitcoin nutzen, aber wir als Russland und unsere Regierung und die Oligarchen, wir im internationalen Zahlungsverkehr, wir nutzen sehr, sehr gerne Bitcoin. Also
Aber das ist ja genauso eine Gefahr. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja. Das ist eine Gefahr, weil das die Russen machen das so, bei den Chinesen, ja, die Amerikaner haben es ja auch so gemacht. Dort hattest du kein Gold besitzen dürfen von 33 bis 75, aber Gold wurde sehr wohl im internationalen Handel verwendet. Das heißt, diese Gefahr ist schon real, dass die Staaten sagen, na ja, cool, Bitcoin, eine tolle Sache, wir nutzen das, aber ihr dürft nicht.
ich sehe das nicht als Gefahr, sondern als eigentlich der Hauptpunkt für mich, warum ich sage, dass es wahrscheinlicher ist, dass Bitcoin Erfolg hat, als dass es scheitert. Weil letzten Endes können die jetzt quasi ihre Quantillion-Macht nutzen und eben die politische Macht, um die Bürger draußen zu halten, das Bitcoin und Bitcoin schlecht zu machen, um sich quasi sogar noch mehr mit ihrem Fiat-Geld, quasi noch mehr Anteil am Gesamtgeld zu verschaffen, als sie es eh schon haben. Und ab irgendeinem Punkt wird das nicht mehr zu verstecken sein. Und dann wird, denke ich, auch diese FOMO ansetzen. Dann wird jeder, der reich ist, irgendwie sich reinstürzen. Und also ich glaube, dass das, wenn es mal startet, diese Hyperbitcoinisierung, dass das sehr schnell gehen wird. Also dass es wirklich von so einem Kipppunkt innerhalb von, was ich, 3 bis 5 Jahren wirklich von was ich, 20% Bitcoin-Adoption zu 80, 90% Bitcoin-Adoption gehen wird. Und da sehe ich die Gefahr eher darin, dass eben danach ein System rauskommt, wo wir zwar wieder ein hartes Geld haben, aber wo leider diese durch den Cantillon-Effekt bedingten Vermögensungleichheiten noch stärker sind.
Ja, okay, das kann passieren, aber mit einem großen Unterschied. Wenn du das Geld mal hast, dann musst du es ausgeben, sonst hast du nichts davon. Das heißt, du musst, auch wenn du 2 Millionen Bitcoin besitzt, entweder du hast ja nichts davon, wenn du sie nur besitzt. Das ist ja nicht Proof of Stake, nicht? Also das heißt, du bekommst ja nichts dafür, sondern du hast eigentlich nur eine Möglichkeit, du musst sie ausgeben. Du kannst sie nicht hebeln, du kannst kein Fractional Reserve betreiben, ist alles nicht möglich.
Ja, absolut. Also es macht es tatsächlich schwierig und es wird auch dazu führen, dass viele, die reich sind, sich verzocken oder deren Kinder und Enkelkinder das Vermögen verzocken. Trotzdem, man sieht das ja auch an den Bankiersfamilien, die es im Mittelalter gab, eben in Italien und so. Also die meisten davon haben sich auch in einem harten Geld über Jahrhunderte gehalten und sind sehr, sehr reich geworden im Verhältnis zum Rest der Bevölkerung. Also,
Ja.
und da sehe ich eben eher auch die Gefahr, dass dann, wenn jemand so viel Kaufkraft hat, die halt es wieder schaffen, sich Militär und Gewalt anzueignen und den Markt da wieder verzerren oder vielleicht sogar durchzudrücken, dass man irgendwie Bitcoin-Derivate und etc. Sich
Ja.
durchsetzen im Markt. Aber also
Meine, die Gefahr besteht sicher,
ich
ja.
habe definitiv mehr Hoffnung als Angst, aber ja, es gibt Gefahren, aber ich denke, also Bitcoin hat es lange genug geschafft, unter dem Radar zu bleiben, glaube ich, dass es eine sehr, sehr gute Chance auf Erfolg hat.
Man darf ja nicht vergessen, dass nur weil Menschen erfolgreich sind, heißt das nicht, dass ihr Erfolg ausschließlich vom Cantillon-Effekt abhängig ist. Also wenn du sagst, die Bankierfamilien, das hat ja auch Gründe, dass die sich da durchgesetzt haben. Und da gab es ja auch andere Bankierfamilien, die sich nicht durchgesetzt haben, die aber genauso gute Voraussetzungen hatten. Also da gibt es ja durchaus einen Wettbewerb in China. In der Kulturrevolution wurde alles auf gleichgestellt und 40, 50 Jahre später waren wieder dieselben Familien an der Macht, die vorher an der Macht waren. Da gibt es Studien dazu.
Das ist ja auch das Problem am Cantillon-Effekt. Also der Cantillon-Effekt hilft vielen Unfähigen dazu, sehr, sehr reich zu werden und drückt viele Fähige nach unten. Aber natürlich, Fähige, die das Glück haben, eben von der Familienabstammung her nah genug an den Machtzentren geboren zu worden sein, können sich natürlich dann sogar noch verhältnismäßig zu den anderen Cantillonären weiter hocharbeiten. Also es ist eben nicht nur
Ja, weil die alle
trennbar durch
Deppen
das Fiat-Geld, wer
sind.
wirklich vom Cantillon-Effekt reich geworden ist und wer wirklich auch ohne Cantillon-Effekt reich geworden wäre.
Ja, musst dir vorstellen, stell dir vor, du bist ein Kantillionär und bist auch noch fähig und bist umgeben von lauter extrem reichen Deppen.
Ja, also stelle ich mir schrecklich vor. Und ich muss aber auch ehrlich gesagt gestehen, also blame the game, not the player. Wenn ich jetzt
Ja.
das Glück hätte, irgendwie in eine Senatorenfamilie in den USA reingeboren zu werden, würde ich natürlich auch schauen, dass ich irgendwie Nvidia-Aktien kaufe, kurz bevor ich ein Förderpaket für Nvidia beschließe und so. Ja, das ist ja nur natürlich. Jeder schaut ja, dass es seinen eigenen Vorteil sich verschafft. Und dementsprechend ist es eigentlich an allen anderen dafür zu sorgen, dass eben jemand, der quasi eben die Regeln des Spiels freier Markt bricht, eben daran gehindert wird, das in Zukunft wieder zu tun.
Es gab Senatoren im alten Rom, es gibt Senatoren im neuen Rom in den USA und mal sehen, ob es in 100 Jahren auch welche gibt. Michael, ich danke dir vielmals
ja, vielen Dank
für
dir
diese
auch.
Tour de Force. Das war extrem spannend. Ich glaube, wir könnten das jetzt noch eine Stunde fortsetzen und wir werden das auch fortsetzen bei der nächsten Aufnahme. Aber jetzt nach 57 Minuten sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.